Die Radio Wissen. Hörsaal.
Und am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Hallo und willkommen im Hörsaal. Unser Planet, die Erde, ist durch eine gigantische Kollision entstanden. Der Vorläufer unseres Planeten ist mit einem anderen Himmelskörper zusammengestoßen, so jedenfalls die Theorie, die seit den 80er Jahren vorherrscht. Ja, und so entstand vor circa 4,5 Milliarden Jahren nicht nur unser Mond, sondern auch unser Erdkern, in dem unglaubliche Mengen von Energie gespeichert sind. Diese Kollision, die hat unsere Erde also erst so gemacht, wie wir sie heute kennen, zu einem Ort mit stabilem Klima, das ja letztendlich die Entstehung höherer Arten ermöglicht hat. Bis heute wirkt diese Kollision nach. Diese, ich nenne sie mal inneren Kräfte der Erde, brauchen wir, aber sie sorgen auch immer wieder für Katastrophen und so ändern sie Geschichte und Politik.
Wie können die inneren Kräfte unserer Erde den Lauf der Evolution und sogar den Lauf der menschlichen Geschichte prägen? Die Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre, den Ozeanen und den von den inneren Kräften der Erde angetriebenen Bewegungen der Kontinente, das ist der Thermostat, der die Erde auf konstanter Temperatur hält und das langfristig. Wir werden irgendwann keine großen Gebirge mehr haben durch die Kollision und keine großen Vulkanketten. Das System wird einschlafen und dann wird diese Klimasteuerung nicht mehr funktionieren. Lissabon, 1755, eines der größten Erdbeben in der Geschichte Europas, bricht letztlich die Dominanz und den Anspruch der Kirche in der Deutung der natürlichen Welt.
Das waren jetzt nur zwei Beispiele dafür, wie diese inneren Kräfte sich auswirken. Gerhard Wörner erklärt gleich noch viele weitere. Er lehrt Geochemie an der Uni Göttingen und Vulkane sind seine Leidenschaft, das sagt er von sich selbst und das merkt man ihm auch deutlich an, das werdet ihr gleich hören. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Klimawandel. Wie innere Kräfte der Erde den Lauf der Evolution und unsere Geschichte prägen, so heißt sein Vortrag. Aufgezeichnet wurde der am 21. Oktober 2014 im Rahmen der Ringvorlesung Umbrüche, Auslöser für Evolution und Fortschritt. Ja, die hat die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gemeinsam mit der Uni Göttingen veranstaltet. Ja, und ihr könnt euch schon mal anschnallen, Gerhard Wörner legt ein irres Tempo vor. Muss er ja auch, wenn er in den nächsten 50 Minuten von der Entstehung der Erde bis zum Ausbruch des Eyjafjallajökull kommen will, den er übrigens als Pups bezeichnet im Vergleich zu dem, was unsere Welt sonst schon so an Ausbrüchen und Beben erlebt hat. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, nach diesem Vortrag seht ihr Vulkane mit ganz anderen Augen. Mit Gerhard Wörners Augen eben.
Also, ich möchte Sie heute auf eine Reise mitnehmen durch 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte bis zum Jahre 2010. Als in Island der Eyjafjallajökull ausgebrochen ist, der letzte Ausbruch von Island, der uns in Europa berührt hat. Und davon ausgehend werde ich dann am Ende meines Vortrages auch ein bisschen in die Zukunft schauen und die Frage stellen, auf der Basis dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, wie können die inneren Kräfte unserer Erde, und ich werde gleich erklären, was ich damit meine, den Lauf der Evolution und sogar den Lauf der menschlichen Geschichte beeinflussen, prägen. Vulkane sind meine Leidenschaft. Ich arbeite an Vulkanen an verschiedenen Regionen der Welt. Vulkane sind verbunden oft mit Zonen, in denen es starke Erdbeben gibt. Auf dieses Erdbeben werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Eine der großen Eruptionen in Island, so sagen zumindest die Isländer etwas sich selbst schmeichelnd, könnte möglicherweise sogar die Französische Revolution ausgelöst haben. Also, Umbrüche in der Erdgeschichte. Es gibt natürlich unglaublich viele. Und der erste große Umbruch in der Entwicklung der Erde ist die Bildung des Mondes durch einen großen Einschlag mit einem etwa marsgroßen anderen Planet. Dann die Sauerstoffkatastrophe. Im Englischen nutzen wir den Begriff The Great Oxidation Event. Schneeball Erde und die Kambrische Explosion. Dann von den Amphibien zu den Reptilien, das ist natürlich auch ein spannendes Thema, denn die Amphibien, die haben ganz, ganz, ganz viele Eier im Wasser gehabt und die Reptile hatten ganz wenige, aber sehr nahrhafte Eier, die dann im Leib befruchtet werden mussten und das erfreut sich ja seither größter Beliebtheit. Die Perm-Trias-Grenze ist eine der wichtigsten evolutionären Grenzen bei uns auf der Erde. Gerade die Tertiärgrenze haben wir ganz oft schon darüber gehört, der Einschlag des großen Meteoriten, der den Chicxulub-Krater hinterlassen hat und damit das Aussterben der Saurier verursacht hat. Und schließlich, das sind jetzt wirklich nur Beispiele, die Schließung der mittelamerikanischen Landbrücke, das ist erst vor kurzer Zeit gewesen, wir haben auch da in der Region gearbeitet, Das hat nämlich dann zur Folge gehabt, dass da erst der Golfstrom entstehen konnte, denn davor hat es einen Austausch der Wassermassen zwischen dem Atlantik und dem Pazifik gegeben. Und erst diese Schließung durch die vulkanische und durch die tektonischen Bewegungen in der Erdkruste haben dann diesen Klimawandel erzeugt. Ich werde natürlich nicht über alle diese Themen sprechen, ich greife zwei heraus. Also einmal diesen Sauerstoff-Event in der Erdgeschichte und dann die Perm-Trias-Grenze. Das sind die Umbrüche in der Erdgeschichte und es gibt natürlich, so lautet der Vortrag und auch natürlich das Gesamtthema Umbrüche in der Menschheitsgeschichte. Dazu gehört die Toba-Eruption vor 73.000 Jahren, die Eruption des kampanischen Igne Britis, das ist jetzt schon ein Spezialbegriff, das ist eine große Ascheneruption in der Nähe des Vesuvs. Das könnte das Ende der Neandertaler in Europa verursacht haben von 39.000 Jahren. Die Tera-Eruption, auch da werde ich nicht drüber sprechen. Es gibt Leute, die vermuten, dass die Eruption des Tera-Vulkans, da stehen die neuesten Datierungen 1663 bis 1555 vor Christi, möglicherweise teilgenommen hat oder mit verursacht hat den Niedergang der minoischen Kultur. Es gibt dann eine merkwürdige Beobachtung 535. Keiner weiß ganz genau, wo diese Vulkaneruption gewesen ist. Aber es gibt Bücher und auch bekannte Vulkanologen, die glauben, dass diese große Vulkaneruption im Bereich von Indonesien stattgefunden hat und deswegen auf beiden Seiten des Globus, also Norden und Süden, einen Effekt gehabt hat und die erste große Pest in Mitteleuropa ausgelöst hat und damit eine Destabilisierung sämtlicher politischer Systeme und natürlich den Niedergang des Römischen Reiches und den Fall in das Mittelalter ausgelöst hat. Das Lissabonner Erdbeben 1755, da werde ich ein bisschen genauer drauf eingehen und am Ende, wie gesagt, kurz auf die Laki-Eruption. Also hier nehme ich drei von den vielen möglichen und den wenigen, die hier gelistet sind, heraus, um darauf einzugehen. Ganz kurz, dieses Impact-Ereignis ganz am Anfang vor 4,48 Milliarden Jahren hat unseren Mond erzeugt, ein marsgroßer Körper und das Ergebnis dieses massiven Impacts hat natürlich einen ersten großen Umbruch erzeugt. Und das wichtigste Ergebnis dieses Umbruchs ist, dass unsere Erde einen sehr großen Erdkern hat, denn ein Teil des Erdkerns dieses Impactors oder dieses Kerns des Impactors hat sich die Erde einverleibt und der Mantel dieses Impactors ist zu unserem Mond geworden. Unser Planet Erde hat den größten Mond aller Planeten im Sonnensystem und dadurch werden die planetaren Bewegungen der Erde stabilisiert, sodass die Erdachse nicht dauernd schwingt und wir extreme Klimaveränderungen bei uns auf der Erde haben. Das gibt es auf anderen Planeten, bei uns auf der Erde nicht. Der Mond stabilisiert unsere Umlaufbahn. Wenn wir die Wirkung von den tiefen Kräften in der Erde betrachten, dann müssen wir das System Erde insgesamt betrachten und da gibt es mehrere Elemente. Das ist natürlich einmal die Lithosphäre. Das ist die Gesteinssphäre, die Hydrosphäre, also unsere Ozeane, die Atmosphäre, die Luft, die wir atmen und die Biosphäre, das ist natürlich die Gesamtheit aller Organismen, die bei uns auf der Erde leben. Und in dieser Wechselbeziehung zwischen diesen ergibt sich der Lebensraum Erde. Und wenn etwas in einer dieser Sphären passiert, hat das Wirkung auf die jeweils anderen und diese Wirkungen können wirklich profunde sein. Angetrieben werden die inneren Kräfte der Erde durch das, was in der Erde selbst vorgeht. Und hier ist ein Blick in die Erde hinein. Wir sehen zunächst den Erdmantel. Es ist eine Bewegung von Gesteinsmassen, so wie Gletscher fließen können, können auch Gesteinsmassen in der Erde fließen. Dadurch finden aufströmende Bewegungen statt, horizontale Bewegungen statt und auch wieder absinkende Bewegungen. Und das Ganze ist in den oberen 2900 Kilometern der Erde. Dort bewegt sich der Erdmantel und treibt die Erdplatten an, die dann Gebirge erzeugen, wenn sie miteinander kollidieren. Über Kern, den äußeren und den inneren wollen wir nicht weiter reden. Angetrieben werden die großen Bewegungen auf der Oberfläche durch die tiefen Kräfte der Erde. Und das ist nichts anderes als eigentlich die Wärmeausgleichbewegung. Und die Wärme im Kern der Erde kommt aus dem radioaktiven Zerfall im Wesentlichen. Es gibt noch andere Wärmequellen. Im Wesentlichen ist also der Antrieb für die inneren Kräfte der radioaktive Zerfall von den Elementen. Das ist Kalium, Thorium und Uran. Das erzeugt auf der Oberfläche unserer Erde die Plattentektonik, also die Bewegung der Platten, die afrikanische Platte und die südamerikanische zum Platte, die auseinanderdriften. Wenn wir da mal quer reinschauen, dann sehen wir, dass das angetrieben wird durch das Absinken von Platten. Und ganz oft hört man oder denkt man, die Platten werden auseinandergedrängt oder gedrückt. Das ist nicht so. Die Platten werden nach unten gezogen. Und durch dieses Ziehen an den Platten finden dann horizontale Bewegungen oben statt. Also Plattenbewegung. Das ist das, was der Ausdruck der inneren Kräfte ist. Und jetzt die Frage, wie können Plattenbewegungen solche fundamentale Umbrüche an der Erdoberfläche erzeugen? Und dazu schauen wir uns einmal die Atmosphäre an. Also die Zusammensetzung der Atmosphäre im Verlauf der Erdgeschichte. Heute hat unsere Atmosphäre ungefähr 20% Sauerstoff, fast 80% Stickstoff und dann ein bisschen CO2, Argon und ein paar andere Spurengase. Aber diese Zusammensetzung der Atmosphäre hatte unsere Erde nicht von Anfang an. Die Geschichte der Atmosphäre ist eine lange, die ist 4,5 Milliarden Jahre lang, diese Geschichte, und sie ist sehr unterschiedlich verlaufen. Es gibt ganz unterschiedliche Zusammensetzungen der Atmosphäre. Und natürlich müssen wir in dem Augenblick auch darüber sprechen, Atmosphäre, Oberflächentemperatur, Wasser, entweder als flüssiges Wasser oder Wasserdampf oder als Eis. Und da haben wir zunächst ein Problem mit unserer Atmosphäre, denn wir wissen, dass die Sonne am Anfang vor 4,5 Milliarden Jahren etwa nur 70% der Intensität und der Wärmeeinstrahlung erzeugt hat, sodass, wenn sonst die Atmosphärenzusammensetzung so wie heute wäre, dann wäre damals die Erdoberfläche völlig zugefroren worden, das Wasser alles nur als Eis vorhanden. Aber wir wissen aus den Gesteinen, selbst weit zurück, dass auf der Erde es von Anfang an große Mengen von Wasser, richtige Ozeane gegeben hat, von Anfang an. Und das ist ein Paradox. Also entweder war es zu kalt, die Sonne war gar nicht so stark, und dieses Paradox müssen wir lösen. Und da schauen wir auf die Entwicklung der Atmosphäre. Jetzt fragen Sie sich, woher wissen wir denn heute, wie groß der Sauerstoffgehalt vor 4 Milliarden Jahren war? Woher wissen wir denn, wie die Oberflächentemperatur des Meeres vor 300 Millionen Jahren war? Da müssen Sie uns Geowissenschaftlern vertrauen, dass es da gewisse sogenannte Proxys gibt, also Signale, die im Archiv der Gesteine abgelegt sind, die wir heute mit analytischen Methoden sozusagen herausgraben können und daraus dann ableiten, wie damals die Oberflächentemperatur war. Für die jüngere Erdgeschichte geht das ganz gut. Man nimmt datierte Muscheln, da weiß man, in welcher Erdzeitalter man ist. Man analysiert deren Zusammensetzung und deren isotopischen und geochemischen Fingerabdruck, kann dadurch ableiten, wie die Temperaturen waren. Und so geht das im Prinzip mit wachsender Ungenauigkeit auch in der Erdgeschichte zurück. Kommen wir zurück zu diesem Faint Early Sun Paradox, wie es im Englischen heißt. Also die Tatsache, dass am Anfang unserer Geschichte die Sonne viel zu schwach war, um flüssiges Wasser zu ermöglichen. Schauen wir auf die Zeit von 4,5 Milliarden Jahren vor heute. Was gibt es noch im geologischen Befund? Es gibt Eiszeiten und einige von diesen Eiszeiten haben die Erde möglicherweise komplett vereist. Das fällt unter dieses Stichwort Snowball Earth. Wenn wir schauen auf diese Proxys, was die uns sagen über den CO2-Gehalt und den Methangehalt, dann sind wir uns nicht so ganz sicher, wie das wirklich vor 4,5 Milliarden Jahren auf unserer Erde war. Aber es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Vorstellungen, natürlich auch Leute, die sagen, nee, so kann das jetzt auch nicht gewesen sein. Also wir sind uns da nicht ganz sicher. Aber eine Hypothese ist, dass am Anfang der Erdgeschichte der Methangehalt und der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre deutlich höher gewesen ist. Und Sie wissen, Methan und CO2, das sind zwei sehr starke Treibhausgase und die, wenn sie in diesen hohen Konzentrationen vorhanden waren, hätten dann sehr gut die schwächere Sonne kompensieren können, sodass es trotz der schwachen Sonne auf unserer Erde flüssiges Wasser gegeben hat. Wir haben auch Hinweise darauf, wie der Sauerstoffgehalt unserer Atmosphäre war. Und da sehen Sie, bei 2,4 Milliarden Jahren haben wir einen Riesensprung und eine Zunahme des Sauerstoffgehaltes. Es gab schon vorher Pflanzen und Cyanobakterien, die Sauerstoff produziert haben. Aber das hat sich noch nicht wirklich in der Atmosphäre niedergeschlagen als freien Sauerstoff, den man auch atmen könnte. Das ist die Beobachtung. Wir haben diese Vereisungen, wir haben diesen Anstieg vom Sauerstoff und wir haben den Rückgang von Methan und CO2. Und aus den Bestimmungen von Altern, von geologischen Altern der Gesteine, können wir ableiten, wann, wie viel neue Erdkruste gebildet worden ist, neuer Kontinent gewachsen ist. Und diese Kurve sehen Sie hier. Da sehen Sie hier bei 2,7, 2,6 Milliarden Jahre einen sehr starken Anstieg. Zu dieser Zeit wurde sehr viel neue kontinentale Kruste produziert. Sozusagen der Motor, der durch die Plattentektonik kontinentale Erdkruste produziert, ist bei seinem optimalen Drehzahl gelaufen, sozusagen. Das Ergebnis ist dann natürlich, dass wir viele Kontinente haben und wir haben viele Flachwasser und in diesen großen Flachwasserbereichen konnten sich dann die Cyanobakterien sehr, sehr viel schneller ausbreiten, als das vorher auf den ganz kleinen Urkontinenten möglich war. Und dann haben sie sehr viel Sauerstoff produziert und wenn sie Sauerstoff dann tatsächlich in großen Mengen produzieren, dann geht das aus dem Wasser raus in die Atmosphäre. Wenn Sauerstoff und Methan in der Atmosphäre zusammen vorkommt, dann wird das Methan oxidiert, geht raus und erniedrigt die Konzentration und es wird kalt. Und wir haben die Vereisung. Angetrieben wurde dieser Umbruch bei 2,4 Milliarden Jahren meiner Meinung nach dadurch noch einmal dieses Bild, dass der Motor der Plattentektonik sozusagen unter optimalen Bedingungen gelaufen ist. Das hat was mit Temperatur und dem radioaktiven Zerfall der Elemente zu tun, dass wir eine optimale Temperatur im Erdmantel hatten, wo dieser Motor sehr produktiv gelaufen ist und sehr viel kontinentale Kruste erzeugt hat. Unsere Kontinente sind zu diesem Zeitpunkt sehr schnell, also innerhalb von einer Milliarde Jahre, eine halbe Milliarde Jahre, sehr schnell, sehr groß geworden. Und das hat eben Konsequenzen. Wie geht's weiter? Schauen wir auf die letzten 500 Millionen Jahre. Da wurde aus unserem sozusagen einzelligen Planeten ein Planet mit Biodiversität, also mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arten. Wenn wir also zurückschauen, wir haben einen riesigen Umbruch in der Geschichte der Atmosphäre, in der Geschichte unserer Erde bei 2,4 Milliarden Jahren ausgelöst durch den Motor der Plattentektonik. Wenn wir also 2,5, 2,6 Milliarden Jahre zurückgehen, dann mag unsere Atmosphäre so ausgesehen haben, kein blauer Himmel, sondern braun. Wenn man von innen nach außen schaut, wäre der Himmel braun gewesen. Der Mond wäre auch noch viel näher gewesen, er hätte ungefähr den halben Himmel bedeckt, also eine ganz andere Welt. Dann gehen wir ins Perm, 280 Millionen Jahre vor heute. Da sind die Pflanzen schon an Land, wir haben einen großen Kontinent und dann heute haben wir einen Planet mit Kontinenten, mit Eis, mit Wasserdampf und mit Ozeanen. Und da sehen Sie jetzt im Vergleich, wie wenig Wasser nur bei uns auf der Erde da ist. Dazu will ich jetzt nur noch kurz sagen, der Motor der Plattentektonik hängt auch ganz entscheidend davon ab, dass das Wasser der Ozeane die Basaltplatten kühlt. Und nur dadurch werden sie dicht genug und werden wieder nach unten absinken. Und erst dadurch kommt der Motor der Plattentektonik so richtig in Fahrt. Also Wasser ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Systems. Und viele sagen auch, dass möglicherweise dort, wo am Boden der Ozeane die ozeanischen Platten auseinanderdriften und es natürlich heiße Quellen gibt, dass das möglicherweise die Stellen gewesen sind, wo sich das Leben überhaupt ursprünglich erst gebildet hat. Also auch das sozusagen eine Unterstützung durch die inneren wärmeproduzierenden Elemente unserer Erde. Also dieser Great Oxidation Event, wie er heißt, hat in großen Flächen diese Stromatolithen produziert, die auf der einen Seite Kalk ausgeschieden haben und weiter Sauerstoff produziert. Also der CO2-Gehalt geht runter, der Sauerstoff geht in die Atmosphäre und dadurch wird das CH4 oxidiert und wird auch reduziert. Und jetzt wurde ja auch inzwischen die Sonne etwas stärker, sodass wir das verkraften konnten, dass zu diesem Zeitpunkt diese Treibhausgase reduziert wurden. Das Ergebnis aus dieser Zeit sind unter anderem die größten Eisenlagerstätten unserer Erde. Denn wenn wir Sauerstoff produzieren im Meer, dann wird das zunächst gelöste Eisen als zweiwertiges Eisen oxidiert zu dreiwertigen Eisen und ist dann nicht mehr löslich und dadurch gibt es diese Ausscheidungen von den sogenannten Bändereisenerzen. Inzwischen gibt es das auch in der Luft. Wir haben also auch oxidierte Gesteine an der Erdoberfläche. Das hier sind von Flüssen abgelagerte Sandsteine, der Buntsandstein, der natürlich hier auch aus der Gegend von Göttingen kommen, auf einer Exkursion in den Pfälzerwald, wo es auch sehr schöne Aufschlüsse gibt. Also inzwischen haben wir auch hohe Gehalte von Sauerstoff in der Atmosphäre. Eine Sache, die ich immer ganz spannend finde in dem Zusammenhang, nur 4% des Sauerstoffs, der seit Erfindung der Photosynthese bei uns auf der Erde produziert worden ist, nur 4% des gesamten Sauerstoffs befindet sich auch heute in der Atmosphäre. 96% des Sauerstoffs, der durch die Photosynthese gebildet worden ist, befindet sich in den Gesteinen, in diesen Eisenoxidgesteinen oder auch in Gips. Also Pflanzen sind in jeder Hinsicht gesteinsbildend. CO2. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir eben gesehen, dass unsere Erde weniger CO2 hat, aber die Erde entgast natürlich weiter CO2. Wo bleibt das? Da kommt wieder die Plattentektonik ins Spiel, denn Kontinente kollidieren und sie bilden Gebirge. Und Sie wissen, wenn ich Gebirge mache, gerade hier im Himalaya, dann erzeugt das Niederschlagsregen, also den Monsun. Und darüber werden dann die gelösten Stoffe aus dem Gebirge ins Meer gespült. Also das CO2 in der Luft verbindet sich mit dem Wasser zu einer schwachen Säure, die löst die Gesteine auf. Dieses sogenannte Hydrogencarbonat und die Calciumionen gehen über die Flüsse ins Meer. Und dort, wo am Rande der Kontinente Flachwasser ist und nur dort, bilden sich große Kalksteinlager, Korallen und Muscheln oder auch einfach große Ausscheidungen von Carbonatgestein. Und da steckt das ganze CO2 drin. Wenn das Ende der Geschichte wäre, dann würde über diesen Prozess immer wieder Gebirgsbildung, Heraushebung, Auswaschung von den Calcium- und Hydrogencarbonat-Ionen Kalkstein gebildet und das CO2 würde komplett aus der Atmosphäre herausgenommen. Aber es gibt ja die Vulkane. Und über die Vulkane kommt ein Teil immer wieder zurück. Die Vulkane sind natürlich auch wieder ein Ausdruck der inneren Kräfte der Erde. Wenn Sie jetzt überlegen, das kenne ich doch aus der Schule, Photosynthese und diese Schwankungen, Sauerstoff und CO2 geht immer hoch und runter, je nachdem wie die Bioproduktion ist. Das geht jährlich hoch und runter oder wenn jetzt viele Pflanzen oder viele Wälder entstehen. Der Unterschied zu dem, was Sie als photosynthetischen CO2-Kreislauf kennen und diesem hier ist die Zeit. 60 Millionen Jahre dauert statistisch gesehen der Weg eines CO2-Moleküls durch diesen Kreislauf. Das heißt, wenn wir jetzt über CO2-Veränderungen sprechen, auch über die Versauerung der Meere, dann hat das mit diesem Prozess nichts zu tun. Das ist ein sehr, sehr langfristiger Prozess, angetrieben durch die Gebirgsbildung und die wird angetrieben durch die inneren Kräfte der Erde. Heute sind in den Kalksteinen und gehen wir in den Göttinger Wald und machen da ein bisschen Salzsäure drauf, dann sprudelt es, da kommt CO2 raus. Dieses CO2 stammt aus den Vulkanen ursprünglich, aus der Erde. Das ist im Kalkstein gespeichert, heute 80 mal 10 hoch 12, kann man sich nicht so richtig vorstellen. Und dann auch noch Tonnen CO2 in den Gesteinen gespeichert. Das geht meistens gut, diese Temperatursteuerung auf der Erde, manchmal wird es ein bisschen zu kalt, wenn wir zu wenig CO2 haben, wenn der Prozess also der Gebirgsbildung etwas schwach ist und wir einfach nur neue Ozeane bilden, aber die Kontinente gerade nicht kollidieren, dann funktioniert diese Carbonatpumpe nicht so gut. Anders kann es sein, wenn Kontinente ganz frisch aufbrechen, dann gibt es an den Rändern dieser Kontinente, so wie heute im pazifischen Raum, sehr viel Vulkane, sehr viel CO2, aber noch keine großen Gebirge, dann haben wir zu viel CO2 und dann wird es zu warm. Das könnte man die Venusfalle nennen, aber so weit ist es nie gekommen. Der Thermostat hat immer mit einigen Ausschlägen es geschafft, dass bei uns auf der Erde die Temperatur mehr oder weniger konstant blieb. Also, die Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre, den Ozeanen und den von den inneren Kräften der Erde angetriebenen Bewegungen der Kontinente, das sind der Thermostat, der die Erde auf konstanter Temperatur hält und das langfristig. Wir haben 3 Milliarden Jahre gebraucht auf diesem Planeten, um vom Bioschleim, vom einzelligen Schleim zum höheren Leben zu kommen. Und mindestens 3 Milliarden Jahre müssen dann die Lebensbedingungen auf einem Planeten konstant sein. Und das geht nur durch so eine Art von Steuerung. Und diese Steuerung wird angetrieben durch die inneren Kräfte der Erden. Und nur dann ist höheres Leben wirklich möglich. Gut, so viel zur Entwicklung der Atmosphäre und der Steuerung der Atmosphärentemperatur über die inneren Kräfte der Erde. Machen wir einen riesigen Sprung, 250 Millionen Jahre vor heute, permische Basaltfluten. Es sind über 1000 Meter dicke Stapel von Lavaströmen, über Tausende von Kilometern, die im Zeitraum vor 250 Millionen Jahren im Perm, im heutigen Sibirien ausgeflossen sind. Und wenn wir diese Fluten von Basalt auf der Bundesrepublik ausschütten würden, dann wäre die gesamte Bundesrepublik 8,4 Kilometer dick mit Basalt bedeckt. Das sind wirklich Fluten. Was hat das für Konsequenzen? Sie sehen die vielen Nullen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja? Wie viele Tonnen von CO2 das sind. Vor allen Dingen die H2SO4 Aerosole, das sind feinste Schwefelsäurepartikel, die in der oberen Atmosphäre fein verteilt die Sonneneinstrahlung dämpfen, haben dann dazu geführt, dass es auf der Erdoberfläche Temperatureffekte gegeben hat. Chlor hat dazu geführt, dass die Ozonschicht wieder abgebaut worden ist und Fluor auch in jeder Menge. Nehmen wir mal diese 666 Milliarden Tonnen CO2 umgerechnet, 110 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr und das für 600.000 Jahre. Jetzt denken Sie sich, oh, das ist aber viel. Also in einem Jahr, schauen Sie mal, was wir heute in einem Jahr in die Atmosphäre blasen, das ist 300 Mal so viel. Der Unterschied ist nur, wir machen das nicht 600.000 Jahre lang. Da können wir ganz sicher sein. Jetzt blasen wir 36 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre. Das ist noch einmal 300 Mal mehr als die schlimmste, größte Basalteruption der Erdgeschichte. Aber die Wirkung dieser Eruption war eben über 600.000 Jahre. Und das hat dann klimatische Folgen gehabt. Erderwärmung, Rückgang der Meeresströmungen, Sauerstoffarmut im Ozean. Man sieht die Sauerstoff- oder unter Sauerstoffarmut gebildeten Gesteine eben am Becken, am Boden der Ozeane damals abgelagert. Ozonabbau habe ich schon erwähnt. Es kam zu erhöhten Mutationen durch den Ozonabbau, Kalkschalerentwicklung, die den CO2-Gehalte der Atmosphäre reduzieren hätten können, ist eingeschränkt und diese CO2-Pufferung reduziert. Also das war ein Event oder ein Umbruch in Erdgeschichte, wo das ganze System offenbar für einige Hunderte von Tausenden von Jahren aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das hat das größte Artensterben in der Erdgeschichte ausgelöst. Es gibt viele Ereignisse in der Erdgeschichte, immer wieder passieren große Artensterben. Zum Beispiel, das kennen Sie alle nochmal, die Kreide-Tertiärgrenze, der Einschlag dieses Meteoriten. Artensterben ist ganz normal auf unserer Erde. Das gibt es immer wieder. Es gibt auch bestimmte Zeiten, wo besonders viele Arten aussterben. Aber diese große Basaltflut in Sibirien, gut, damals hieß das noch nicht Sibirien vor 250 Millionen Jahren, aber das, was jetzt Sibirien ist, hat das größte Artensterben in der Erdgeschichte ausgelöst. Und hier sehen wir noch einmal so eine Verteilung von Prozent der Arten, die zu bestimmten Zeiten der Erdgeschichte ausgestorben sind. Wir schauen jetzt von links nach rechts in der Zeitachse, allerdings nur auf 500 Millionen Jahre. Und da sehen Sie noch mal, der größte Ausschlag in diesem Aussterberekord ist bei 250 Millionen Jahre vor heute ausgelöst durch diese Basalteruption. Machen wir wieder einen großen Schritt. Homo sapiens lebt inzwischen auf unserer Erde, das ist seit ungefähr 600.000 Jahren. Zu dieser Zeit lebten also Menschen, vor 73.000 Jahren gab es die größte oder sagen wir besser explosivste Vulkaneruption auf unserem Planeten, die wir kennen. Ich habe eben die größte Basaltflut Ihnen erläutert, das heißt, es fließt Basalt rotglühend aus und entgast in die Atmosphäre. Das ist nicht besonders explosiv. Da hätte man als früher Saurier vor den Lavafluten möglicherweise sogar weglaufen können. Ich rede jetzt von der explosivsten Eruption, also von der Eruption, die in kürzester Zeit die größte Menge Gas und Asche weit hoch in die obere Atmosphäre geblasen hat. Und das ist die berühmte Toba-Eruption vor 73.000 Jahren. Der Krater der Toba-Eruption deutlich über 100 Kilometer im Durchmesser. Die Höhe der Eruptionswolke kann man aus den ausgeworfenen Partikeln rekonstruieren über physikalische Modelle in der Größenordnung 70 Kilometer. Das eruptierte Magmenvolumen an die 3000 Kubikkilometer. 200.000 Tonnen Asche und Bims pro Sekunde. Das ist also eine ganz andere Art von Vulkaneruption. Das ist ein riesen Big Bang, während das andere eine dauerhafte Flut ist. Also zwei ganz unterschiedliche Arten von Eruptionen. Aber auch die hat jede Menge Schwefel, Aerosole in der oberen Atmosphäre erzeugt, was dann klimatische Effekte hatte. Hier schauen wir nochmal auf die Geschichte von Vulkaneruptionen in der Vergangenheit. Da sehen Sie, dass diese Toba-Eruption mit Abstand die größte ist, die wir kennen. Mount St. Helens, so ein ganz kleiner, die größte, die wir in den letzten 50 Jahren erlebt haben, oder besser gesagt, genauer gesagt, seit Krakatau 1883, Pinatubo, das sind ganz alles kleine Nüsse, das ist nichts Großes. Das hier sind die ganz großen sogenannten Supervulkane. Man kann berechnen, wie der Klimaeffekt von einer solchen Supereruption ist. Das hat hier ein berühmter Klimamodellierer gemacht, Robock. Und da sehen Sie, dass wir Temperaturschwankungen haben, um 20 Grad geringere Temperaturen. Und die Dauer, und das ist überraschend eigentlich, die Dauer dieses Temperatureffekts ist nur in der Größenordnung von 10 bis 20 Jahren. dann ist der Effekt wieder vorbei. Aber in dieser Zeit, wenn wir globale Temperaturreduzierung haben von vielen Grad Celsius, dann wird es natürlich globale Effekte auf die Vegetation haben und damit natürlich auch auf die Ernährung der Tiere und, das ist die Frage, natürlich auf die Ernährung und die Lebensbedingungen der Menschen, die zu dieser Zeit ja schon gelebt haben. Es gibt eine Arbeit, die ist ein bisschen umstritten von Ambrose und andere haben das aufgegriffen, die besagt, dass es in diesem genetischen Baum vom Homo eine Stufe gibt, in der die genetische Breite stark zurückgegangen ist. Und über die Mutationsrate kann man ausrechnen, wie viele Individuen das möglicherweise bedeutet, also ein Aussterbeereignis. Nur wenige haben überlebt und erst danach fängt dann wieder eine neue Radiation an der genetischen Vielfalt. Und es gibt Leute, ich halte das für ein bisschen sensationalistisch, die sagen, es hat vielleicht nur noch ein paar tausend Menschen gegeben. Nichtsdestotrotz können wir aber sicher sagen, dass so eine Eruption vor 73.000 Jahren die Menschheit, die ja damals schon existierte, mit Sicherheit ganz wesentlich beeinflusst hat und möglicherweise auch erheblich in ihrer Zahl reduziert hat. Machen wir einen weiteren Schritt, einen ganz weiten Schritt nach Lissabon, 1. November 1755, Allerheiligen Sonntag, morgens um 9.40 Uhr. Eines der größten Erdbeben, die in der Geschichte Europas bekannt sind, sind in diesem Augenblick passiert, der Allerheiligen Sonntag, wie gesagt. Und dieses Erdbeben hat die Welt in verschiedener Hinsicht tatsächlich bewegt. Hier gibt es, das habe ich gefunden, so eine ganz, ganz knappe Zusammenfassung, die eigentlich es auf den Punkt bringt, was ich hier mit Ihnen vermitteln will. Da steht, der Schrecken von Lissabon steht für einen Umbruch im Denken des 18. Jahrhunderts, theologisch, philosophisch, naturwissenschaftlich und auch politisch. Und ich werde ein paar Aspekte im Rahmen der verfügbaren Zeit, nur ein paar Aspekte da herausgreifen. Hier sehen wir die tektonische Situation mit den Störungen in diesem Bereich. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr Störungen im Mittelmeerraum. Ich habe jetzt nur die hier besonders herausgehoben, die für diese Erdbebenzone relevant sind. Es gibt da Überschiebungen aus dem Mittelmeerraum in den Atlantikraum. Und schauen Sie mal, ein Erdbeben der Stärke 7,9 1959. Das ist eine Region, da findet das öfter statt. Und wenn man in die Annalen zurückschaut, dann gibt es in der Region von Lissabon oder überhaupt in dieser Region generell alle 200, 300, 400 Jahre große, heftige Erdbeben. Das Lissabon-Erdbeben 1755 hatte eine Stärke von 8,5 bis 9. Das kann man nicht so ganz genau rekonstruieren, weil es natürlich noch keine Messungen gab. Aber man kann es abschätzen aus dem Schaden, den dieses Erdbeben angerichtet hat. Schauen wir mal auf die Erdbebenkarte von Europa überhaupt. Das sehen wir. Ja, es gibt viele, viele Erdbeben und hier diese Erdbebenzone konnte man bis nach Hamburg spüren. Also ganz Europa hat das Erdbeben gespürt. Die größten Schäden waren natürlich direkt in Lissabon und in Nordafrika zu spüren. Ein Tsunami hat sich entwickelt, der nicht nur Lissabon selber zerstört hat, sondern mit Sicherheit auch über den gesamten Atlantik sich ausgewirkt hat. Die Bilder von der Zerstörung sind durch ganz Europa gegangen. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit gab es zum ersten Mal wöchentliche Zeitschriften, Zeitungen, und die haben alle dies rekonstruiert. Sie sehen hier das Bild der Tsunami, die Schiffe, die Menschen gehen zum Hafen, hier stürzen die Häuser ein. Da sehen Sie umgekippte Türme, auch das sieht man in ganz anderen Bildern, immer wieder die Wellen davor und die Schiffe in Bewegung. Also diese Bilder sind durch ganz Europa gegangen und haben einen unglaublichen Einfluss gehabt auf die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf dieses ungeheure Ereignis in Lissabon. Dann kommt noch dazu, Lissabon war eine Stadt des Katholizismus und des Handels. Gerade die Engländer hatten da große Dependancen, Handelsdependancen, natürlich der Zugang zum Atlantik und zu den ganzen Handelswegen. Das ging viel über Lissabon. Es war also ein Dreh- und Angelpunkt von Wirtschaft und Religion zu der Zeit. Und dann das. Die Menschen konnten mit diesem Ereignis, oder sie wussten nicht genau, wie man mit diesem Ereignis umgeht. Wie stellte man sich denn damals vor, was die Ursache von Erdbeben gewesen ist? Wenn man ganz weit zurückgeht, Aristoteles hat gesagt, im Inneren der Erde gibt es Luftblasen Und diese Luftblasen werden durch die Wellenbewegung sozusagen aufgepumpt, die Wellenbewegung des Ozeans. Und diese Luftbewegungen im Inneren der Erde, die haben also, so dachte man, die Erdbeben ausgelöst. Eine wichtige Frage folgte auf diese Katastrophe, nämlich ist das die Strafe Gottes oder ist es ein Naturphänomen, das man auch irgendwie erklären kann und was nichts mit dem Willen Gottes zu tun hat? Und das Ganze fand natürlich statt zu einer Zeit, als die Aufklärung gerade im Aufstieg war. Und zurückgehend noch auf Gottfried Wilhelm Leibniz und Alexander Pope galt bis zu dem Zeitpunkt das Prinzip, die beste aller möglichen Welten sei unsere Welt. Also der Optimismus in der frühen Aufklärung. Und Voltaire hat daraus die Konsequenz gezogen, das kann es nicht sein. Also die Wahrnehmung des Erdbebens in Lissabon hat diesem Optimismusgedanken der frühen Aufklärung im Grunde genommen den Garaus gemacht. Jean-Jacques Rousseau hat noch heftig dagegen argumentiert. Und so hatte dieses Erdbeben eine profunde Konsequenz in dieser Diskussion und auch in der Entwicklung der Aufklärung. Eine andere Person ist noch zu nennen in diesem Zusammenhang, das ist Marquess de Pombal. Er wurde sozusagen als Manager, sagen wir mal, eingesetzt, um den Schaden erst einmal zu untersuchen. Er hat also Fragebögen in ganz Iberien verteilt, um den Schaden genau zu registrieren. Das hat dann zu den ersten Schadenbefundskarten geführt, also der Beginn, wenn Sie so wollen, der Seismologie. Er war auch derjenige, der ganz vernünftig argumentiert hat im Geiste der Aufklärungszeit, das ist nicht die Strafe Gottes, sondern das ist ein Naturereignis und wir können mit Vernunft, mit Organisation dagegen vorgehen und hat den Wiederaufbau von Lissabon tatkräftig in die Hand genommen. Dabei hat er es auch nicht gescheut, Jesuitenpater dann anzuklagen und im Rahmen der Inquisition foltern und dann morden zu lassen. Es gab natürlich die Kurie, die zu dieser Zeit gesagt hat, das ist die Strafe Gottes. Und das fand Bonpland als ein Widerstand gegen seine Vorstellung des Wiederaufbaus. Es hat die Leute nicht dazu angetrieben, den Wiederaufbau in die Hand zu nehmen. Wenn es die Strafe Gottes ist, dann können wir nichts dagegen tun. Und seine Vorstellung war, es ist ein Naturphänomen und wir müssen was dagegen tun. Kommt zusammen, helft uns. Und da hat er sich dann sehr konsequent durchgesetzt. Auch Kant hat das Erdbeben von 1755 aufgegriffen in diesem kleinen Buch, gar nicht so lang. Die Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigen Vorfälle des Erdbebens, welches am Ende des 1755. Jahres einen großen Teil der Erde erschüttert hat. Also der damals im Blick dieser menschenbefindlichen Erde. Für ihn war natürlich klar, das ist ein natürliches Phänomen, das man untersuchen musste und die Ideen, die sich dann weiter da entwickelt haben, wie zum Beispiel Erdbeben entstehen könnten, war die Entladung von elektrischen Ladungen im Inneren der Erde oder eben noch einmal zurück zu Aristoteles, solche Entladungen von gespannter Luft. Also noch einmal zurück und zusammenfassend, dieses Erdbeben fand statt während der Messe der Allerheiligen. Die größte Zahl aller Kirchen in Lissabon ist zerstört worden und die Menschen sind in der Kirche gestorben. Das Ganze fand statt in einer Hochburg des Katholizismus und der Inquisition. Und das hat diesen Konflikt Strafe Gottes oder Naturphänomen natürlich auf den Punkt gebracht. Und es kam dazu, dass zu dieser Zeit die Aufklärung natürlich im Aufstreben war und es war das erste globale, also global Europa, weite Medienereignis. Sie haben gesehen, die Bilder, die reproduzieren sich, sie kommen immer wieder und das wurde überall in Europa diskutiert und verbreitet. Wenn man nachliest, man findet auch, das ist überraschend, das ist die erste große und auch gut organisierte internationale Hilfskampagne gewesen. Es wurden also Baumaterial nach Lissabon geschickt, es wurden Architekten dorthin geschickt, es wurde Lebensmittel und alles Mögliche von allen Ländern Europas hingeschickt. Und man bedenke, ein Jahr vor dem Siebenjährigen Krieg, da haben die sich alle nochmal zusammengetan und haben Lissabon geholfen. Wie gesagt, es war der Anfang einer systematischen Stadtplanung zu dieser Zeit und es brachte den Durchbruch für die wissenschaftliche Erklärung solcher Naturphänomene und das bricht letztlich die Dominanz und den Anspruch der Kirche in der Deutung der natürlichen Welt. Soweit Lissabon. Jetzt Wieder ein paar Schritte weiter, gar nicht so viel weiter, 1783, wenn man mal so nachliest, da war einiges los. Nicht? Die Französische Revolution kam danach, dann die Revolution in Nordamerika. Der Vesuv war gerade unglaublich aktiv. Zu der Zeit war Goethe am Vesuv, hat sich das angeschaut und hat sich dann gestritten mit den Neptunisten und den Plutonisten über die Natur der Basalte. All das ist in dieser Zeit gewesen. Und es fand zu dieser Zeit am 8. Juni eine große Eruption in Island statt. Schauen wir mal auf diese geologischen Bedingungen. Wir sind am sogenannten Mittelatlantischen Rücken, also einem Riss im Atlantik, an dem die Ozeanplatten auseinanderdriften, und unten drunter steckt noch ein heißer Punkt, wie wir das nennen, also ein besonders heißer Mantelbereich, und der sorgt dafür, dass in Island dauernd und regelmäßig Vulkane ausbrechen. Das ist damals passiert. Hier ist ein Blick auf Island. Sie sehen die großen Spalten, die man da heute kartieren kann. Island bricht auseinander, liegt mitten auf dieser Naht zwischen der europäischen und der nordamerikanischen Platte. Und es gab diese Eruption der Laki-Spalte, sie war 27 Kilometer lang, 8 Monate aktiv, 14 Kubikkilometer Lava. Jetzt merken Sie, wenn wir ein bisschen weniger weit in die Erdgeschichte zurückschauen, dann finden wir nicht mehr die ganz, ganz großen Ereignisse. Ja, vorhin waren das 3 Millionen Kubikkilometer Magma. Aber auch da viel SO2, also der Schwefel von den entgasenden Vulkanen ist offenbar ein wichtiger Punkt bei der Wirkung von Vulkanen auf das Klima. Und das ist 5000-fach der anthropogenen Jahresproduktion. Also zumindest in Bezug auf den Schwefel sind die Vulkane schlimmer als wir selber mit unseren Autos. Schauen wir auf die Befunde oder die Folgen. Das ist eine Darstellung aus einer Arbeit von 2005. Sie sehen hier eingefärbt den Zeitraum der Laki-Eruption. Das ist von 1782 bis 1786 aufgetragen, die Sterblichkeit in England. Und wenn man genauer hinschaut, dann gibt es besonders starke Abweichungen von dem normalen 50-jährigen Durchschnitt, genau in dieser Zeit, als diese Laki-Eruption stattfand. Man schätzt, dass zu dieser Zeit 30.000 mehr Menschen gestorben sind, und relativ zu der viel geringeren Zahl der Bevölkerung ist das natürlich ein wesentlicher Befund. Und auch die Zahl der Begräbnisse relativ zur Temperatur, da sehen Sie, hier ist die Temperatur, der Temperaturverlauf. Das war einer der kältesten Winter in Europa, die je registriert worden, und in dieser Zeit geht die Zahl der zusätzlichen, also über die Mittelwerte hinausgehenden Bestattungen in Südengland deutlich nach oben. Ich habe mit einem Kollegen der Mathematik mal darüber gesprochen, und er meinte, ja, jetzt weiß ich warum, das war Herr Schapperer, ein Mathematiker, der sich auch für die Geschichte der Mathematik sehr interessiert, und sagte, jetzt weiß ich, warum zu dieser Zeit in Europa so viele Mathematiker gestorben sind. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass zu dieser Zeit ein fürchterlicher Schwefelnebel über ganz Europa lag, der dazu geführt hat, dass erstens die Ernteerträge deutlich zurückgegangen sind, die Menschen sind krank gewesen. Im Winter war es besonders kalt und die Weizenpreise sind erkennbar hochgegangen. Und natürlich hat das zu sozialen Unruhen geführt. Hier sehen wir nochmal die Temperaturverteilung, auch das aus berechneten Klimamodellen. Natürlich gab es keine genauen Temperaturmessungen, so genau, dass man heute so eine Karte erstellen könnte. Das sind also Modellrechnungen in der Größenordnung 3 bis 4 Grad maximale Temperaturerniedrigung über große Bereiche von Europa. Der Winter, der dann folgte, und das frühe Frühjahr brachte zum Beispiel hier in Würzburg die größte Flut des Mains nach dem Magdalenenhochwasser. Das ist mit Abstand das Allerschlimmste, das größte Hochwasser von 1342, das aber vermutlich eine rein klimatische Sondersituation gewesen ist und nicht durch irgendwelche Vulkaneruptionen ausgelöst worden ist. Aber hier gibt es gute Hinweise darauf, dass das möglicherweise mit den Klimaänderungen zu tun hat. Und wie gesagt, die Isländer, die erzählen sich gerne, im Englischen sagt man tongue in cheek, also ein bisschen schmunzelnd natürlich dabei, dass vielleicht ihre Eruption 1883 die Revolution in Frankreich ausgelöst haben könnte. Was man hier sieht, ist hier die Leitfähigkeit von Eis in Eiskernen von Grönland, und da sieht man, wie das Schwefel, der Schwefel in den Eisablagerungen hier dieses Maximum hat. Das ist diese Ablagerung aus diesen Schwefelschwaden über Europa und über der ganzen Nordhalbkugel. Also ein ganz starker Ausschlag. Das ist übrigens die Methode, mit der wir sehr genau datieren können, wann es auf der Erde große Eruptionen gegeben hat, die große Mengen Schwefel in die Atmosphäre gebracht hat. Wir gehen zu den Polen, dort kann man, also nicht einfach jeder so, aber die großen internationalen Programme bohren dann in die Gletscher in Grönland oder Antarktis hinein und können dann die Schwefelsignale genau finden durch eine erhöhte Leitfähigkeit des Wassers, was dort erschmolzen wird. Und hier die Weizenpreise, die Temperaturen zunächst gehen deutlich zurück, die Weizenpreise gehen zurück und das ist dann nicht, also ich will Ihnen jetzt nicht sagen, dass das so war. Das ist mit Sicherheit die umstrittenste oder wäre die umstrittenste Schlussfolgerung aus den Konsequenzen oder den Folgen von den inneren Kräften der Erde, dass tatsächlich die Lageeruption die Französische Revolution ausgelöst hat. Aber man darf ein bisschen spekulieren und wie gesagt mit den Isländern ein bisschen schmunzeln, wenn die das sagen. Und damit sind wir bei 2010. Eyjafjallajökull. Das hier ist der Eyjafjallajökull hier und der eigentliche große Vulkan, der Katla, der ist ja viel größer. Der Eyjafjalla, das war ja der kleine Bruder. Und als der dann die Eruption hatte, Sie erinnern sich alle daran, die war nur 36 Tage lang. Laki war 8 Monate. Das war nur 36 Tage lang und Sie wissen alle noch, welche Konsequenzen das hatte. Wir haben plötzlich keinen Flugananas mehr gekriegt. Katastrophe. Und BMW konnte keine Blinkerschalter mehr bauen, weil die in Indonesien gebaut werden und dann eingeflogen werden. All diese schlimmen Dinge, die uns da passiert sind, denken Sie doch mal dran, es würde Laki passieren. 8 Monate lang Eyjafjallajökull. Ja, dann hätten wir wirklich ein Problem. Und das hätte viel, viel größere Konsequenzen auf unsere Wirtschaft, auf unsere Gesundheit, selbstverständlich auch. Und wenn damals nur in Südengland 30.000 Menschen mehr gestorben sind als der normale Durchschnitt, bei der insgesamt viel geringeren Bevölkerung, nur in diesem kleinen Teil Südengland von ganz Europa, können Sie sich vorstellen, auch welche Mortalitätsänderungen eine wirkliche große Eruption in Island à la Laki hätte. Und deswegen hat auch die Süddeutsche hier das entsprechend Richtige dazu getitelt. Grimsvötn und Eyjafjallajökull sind doch Pipifax. Haben Sie völlig recht. Ich habe damals, das war mehr oder weniger Zufall, auch die Kinderuniversität zu dem Thema Supervulkane gehabt und ich habe das einen kleinen Pups genannt. Es ist tatsächlich so. Also große Eruptionen hat es in der Erdgeschichte gegeben, große Erdbeben hat es in der Erdgeschichte gegeben, wird es immer wieder geben. Das heißt, wir könnten einmal in die Zukunft schauen. Ich hatte Ihnen gesagt, der Motor der Plattentektonik hängt davon ab, wie stark der angetrieben wird durch den radioaktiven Zerfall. Radioaktiver Zerfall ist natürlich ein exponentieller Prozess. Das wird immer weniger, die Wärmeproduktion wird immer weniger. Irgendwann werden diese Bewegungen einfrieren. Wir werden irgendwann keine großen Gebirge mehr haben durch die Kollision und keine großen Vulkanketten. Irgendwann schläft dieses System ein, was wir hier gerade noch sehen, mit diesen inneren aufströmenden Mantelplumes, wie wir das nennen, das wird einschlafen und dann wird diese Klimasteuerung nicht mehr funktionieren. 500 Millionen Jahre Zeit klappt das noch. 500 Millionen Jahre lang haben wir also Ruhe vor diesem Problem. Was macht die Situation heute im Vergleich zu der vergangenen Menschheitsgeschichte so anders, wenn wir jetzt zurückblicken auf das, was in der Vergangenheit passiert ist und mal überlegen, was wäre denn wenn? Also eines der wichtigsten Dinge ist natürlich die Zunahme der Erdbevölkerung. Wenn man mal nachrechnet, dann kann man, wenn man alle, jeden einzelnen Homo sapiens abschätzt, der seit 600.000 Jahren auf der Erde gelebt hat, wenn man das abschätzt, dann wäre ungefähr zur Christi Geburt oder bis zum Zeitpunkt der Christi Geburt genauso viele Menschen am Leben gewesen wie seitdem. Also wir sind jetzt einfach, wir zusammen sind fast so viele Menschen, wie es überhaupt jemals gegeben hat. Das ist der exponentielle Wachstum, den wir gerade beobachten. Und das bedeutet natürlich, dass wir sehr viel verletzlicher sind für solche Ereignisse. Und die Konsequenzen aus einem Lissabon-Erdbeben oder einer Laki-Eruption oder gar einer Super-Eruption, die ist natürlich unter dieser Prämisse der Überbevölkerung der Welt ganz anders zu sehen als im Blick in die Vergangenheit. Das haben auch andere erkannt. 2006, das ist ein theoretischer Physiker und Stephen Sparks, das ist einer der wirklich weltweit bekanntesten Vulkanologen. Und die haben geschrieben, a calamity with a billion casualties is just a matter of time. Also ein Umbruch, der sich daraus natürlich ergeben muss durch eine solche Naturereignis, bei der Millionen von Menschen zu Tode kommen, ist nur eine Frage der Zeit. Die Gefahr durch eine Supervulkaneruption oder einen Asteroidenimpakt, darüber habe ich ja gar nicht gesprochen heute, könnte ein globales Desaster auslösen mit einer Bedrohung der gesamten Zivilisation und möglicherweise dem Tod von Billions, also das sind Milliarden auf Deutsch, Milliarden von Menschen. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Für die Vulkanologie kann man das ungefähr abschätzen. Das hier ist die Magnitude, so ähnlich wie Sie das von Erdbeben kennen, the Volcanic Eruptivity Index. Auch das hier ist eine logarithmische Skala, also jeder Schritt 4, 5, 6, 7. Jeder einzelne Schritt ist eine Verstärkung um den Faktor 10. Ja? Und genauso ist es hier aufgetragen, eine logarithmische Skala. Von den letzten 2000 Jahren können wir diesen Zusammenhang ganz gut herstellen. Wenn wir dann weit in die Erdgeschichte zurückgehen, dann sehen wir, dass die wirklich, wirklich ganz, ganz großen Vulkaneruptionen natürlich extrem selten sind. Das heißt, in der Größenordnung maximal einmal pro Million Jahre. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt was, da müssen wir uns jetzt heute keine Sorgen drüber machen. Einmal in einer Million Jahre, das ist kein Thema, kein Problem. Wenn man das umrechnet, auch das ist eine andere Arbeit, ich habe diese Zahlen aus dieser Publikation mal genommen, für Sie einfach umgerechnet. Also die Chancen, dass wir in den nächsten 50 Jahren eine solche Supereruption erleben werden, ist 1 zu 1000. 50 Jahre, 1 zu 1000, ist gar nicht so schlecht. Also 6 richtige und die Superzahl richtig zu haben, das sagen uns die Statistiker, ist eine Chance von 1 zu 140 Millionen Mal, wenn man das nur einmal spielt. Wenn man also nur einmal den Lottoschein ausfüllt, hat man eine Chance zu 1 zu 140 Millionen. Wenn Sie das aber jetzt jede Woche und das 50 Jahre lang machen, das war ja eben unser Zeitrahmen, dann haben Sie immerhin eine Chance von 1 zu 50.000. Aber Ihre Chancen, dass Sie bei Lotto gewinnen in den nächsten 50 Jahren, ist noch mal um einiges geringer, als dass sie eine Supervulkaneruption erleben. Also, selbst die sehr angesehene Zeitschrift Nature hat in einem Artikel von 2013, also vor gar nicht so kurzer Zeit, geschrieben, Catastrophes from the past will strike again, we just do not know when. Also Katastrophen dieser Art wird es in der Erdgeschichte weitergeben. Die Erde funktioniert ja noch, die inneren Kräfte der Erde sind ja noch aktiv und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass sowas bei uns auf der Erde auch weiterhin passiert. Und wenn immer wir zurückschauen und sehen, dass solche Ereignisse Umbrüche erzeugt haben, dann wird das sicher auch in der Zukunft so sein. Das Einzige, was uns sozusagen ganz beruhigt dabei sein lassen sollte, ist, solche extremen Ereignisse sind auch wirklich, trotz alledem, trotz Lotto, extrem selten. Aber sie sind nicht auszuschließen. Erinnern Sie sich daran, was die Frau Merkel, unsere Kanzlerin, gesagt hat, als damals in Fukushima der Atomreaktor hochgegangen ist? Man rechnet ja in der Atomindustrie mit Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dies oder das passiert hat, ist so und so groß. Das, was ich hier hingeschrieben habe, extreme Ereignisse sind extrem selten, aber nicht auszuschließen, gilt natürlich für jede dieser Art von statistischer Analyse. Und unsere Kanzlerin hat gesagt, ja, dass das wirklich eintreten könnte, das habe ich mir nicht gedacht. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist, für eine Physikerin ist das ein Armutszeugnis, denn selbst extrem seltene Ereignisse sind natürlich nicht unmöglich. Sie sind eben nur extrem selten. Das ist alles. Also, wenn Sie also das nächste Mal Ihren Lottoschein ausfüllen, denken Sie dran, die Chancen, dass Sie einen Supervulkanausbruch erleben, sind größer, als dass Sie 6 Richtige im Lotto gewinnen haben. Und damit danke ich und warte auf Ihre Fragen.
Okay, das ist jetzt nicht so beruhigend. Gerade hatte ich Vulkane schon lieb gewonnen. Faszinierend sind sie auf jeden Fall. Aber jetzt fühle ich mich doch ein bisschen mulmig. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Klimawandel, wie innere Kräfte der Erde den Lauf der Evolution und unsere Geschichte prägen. So heißt der Vortrag, den ihr eben gehört habt. Gehalten hat ihn Gerhard Wörner, Professor für Geochemie an der Uni Göttingen. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Hörsaal.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.